Erinnerungen ist mehr als ein Blick zurück. Für diese Podcast-Folge konnten wir einen der bekanntesten Journalisten Österreichs gewinnen, Magister Tal Gleitner. Er ist seit vielen Jahren das Gesicht der Zeit im Bild, Buchautor und scharfer Beobachter politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. Wir sprechen heute über die Bedeutung historischer Augenblicke, über Demokratie, Fake News und Desinformation und schlagen dann den Bogen zu unserem Jahresthema der katholischen Männerbewegung, Friede und Versöhnung.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Herr Leitner, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gern.
Sie sind vielen Menschen als Gesicht der Nachrichtensendung Zeit im Bild bekannt. Wann haben Sie begonnen, sich intensiv mit dem Buch Augenblicke der Republik zu beschäftigen und wie sind Sie da vorgegangen?
Darauf gibt es zwei Antworten. Entweder im Jahr davor, weil mein Verleger und ich gewusst haben, dass im Jahr drauf ein Jubiläums- und Gedenkjahr sein wird, in dem es einige Anlässe gibt, die wir begehen, wie das in 5er Jahren der Fall ist. Oder man kann auch sagen, das ganze Berufsleben lang, weil es speist sich aus Erkenntnissen, Erinnerungen, Erfahrungen vieler Jahre in meinem journalistischen Leben, aber nicht nur journalistischen, sondern in meinem Leben, das immer darauf ausgerichtet ist, den Fortgang der Welt zu beobachten.
Erinnerungen prägen, wie wir unsere Gegenwart sehen. Was war für Sie persönlich ein solcher Augenblick, der Ihr Bild von Österreich besonders geprägt hat?
In meiner Lebenszeit hat sich alles sehr kontinuierlich entwickelt. Es gibt keine großen Zäsuren in der Zweiten Republik, die in meiner bewussten Lebenszeit gewesen wären. Natürlich gibt es Wahlen, die man als richtungsentscheidend betrachtet hat. Aber im Wesentlichen hat sich das eine aus dem anderen entwickelt. Und im Rückblick nehmen wir immer an, das ist logisch, dass das so ist. Geschichte ist aber nicht logisch und hat nicht diese Kontinuität, sondern ist immer gestaltungsoffen. Und ein Bild in meinem Buch Augenblicke der Republik gibt's, wo ich mir gedacht habe, das ist so ein Augenblick in der Republik, in dem es völlig offen war, was in den nächsten Minuten passiert und sogar für die Spitze der Republik die drei wichtigsten Akteure in der Republik, Kanzler, Vizekanzler und Außenminister, haben 1955 in der Früh nicht genau gewusst, wer da unten aus dem Auto aussteigen wird, aus dieser schwarzen Limousine der sowjetischen Delegation und daher nicht gewusst, ob jetzt alles glatt geht, so wie es geplant ist, oder ob man vielleicht nur irgendeine Schleife drehen muss und irgendeine Verhandlungsphase einlegen muss, eine kurze, um die Sache zum Abschluss zu bringen und den Staatsvertrag dann unterzeichnen zu können. Und dieses wunderbare Bild, das Erich Lessing gemacht hat, Warten auf den Staatsvertrag, das zeigt, dass es manchmal so Weichenstellungen gibt, die im Moment für die Akteure völlig unklar sind, wohin die Reise geht, die wir aber rückblickend als logische Entwicklung in einer zeitlichen Abfolge sehen. Und das zeigt uns natürlich auch, dass es einen Sinn hat, sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, was im nächsten Moment politisch passieren soll. Also das zeigt uns, dass es einen Sinn hat, sich in der einen oder anderen Form, zumindest eben durchs Wählengehen, einzubringen in diese politische Willensbildung.
Geschichte ist nicht nur Rückblick, sondern Kompass für die Zukunft. Wie kann die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit demokratische Werte heute stärken?
Wenn wir auf die Geschichte zurückblicken als Österreicherinnen und Österreicher, dann ist natürlich in der jüngeren Vergangenheit etwas so Wirkmächtiges, so Einschneidendes, überhaupt in der Zivilisationsgeschichte, dass wir uns natürlich des Holocaust erinnern und gedenken an verschiedensten Orten der allergrößten Gräueltaten und des Terrors dieses Regimes. Das überlagert viel. Das hat sich auch im heurigen Jahr gezeigt, dass viele dieser Gedenkereignisse damit in Zusammenhang gestanden sind. Aber wir dürfen natürlich die Geschichte nicht von ihrem Ende her denken und wir dürfen den Nationalsozialismus, der die letzte diktatorische Phase in unserem Land war, nicht von Auschwitz her denken, sondern müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, welche Schritte es sind, die zu einem Unrechtsregime führen. Und das wird natürlich ein bisschen überlagert dadurch. Das ist aber klar, das bringt man nicht weg, weil das ist passiert und das ist so monströs gewesen, dass es völlig klar ist, dass das vieles zur Seite drängt. Aber genau deswegen ist es mein Anliegen zu sagen, na, da hat es viele kleine Schritte gegeben und die Gründe dafür können wir an anderen Stellen suchen. Entweder in der Zwischenkriegszeit oder auch, wenn es um die Zweite Republik geht, mit dem Blick über den Eisernen Vorhang hinweg. Und das war mir ein wichtiges Kapitel daher aufzuzeigen, dass es damals sehr leicht war zu erkennen, wie kleine Einschränkungen der Freiheit der Menschen in der Summe zu einer Diktatur führen, die nicht vergleichbar mit dem Nationalsozialismus ist, aber die viel Unfreiheit gebracht hat und auch Todesopfer natürlich. Und das war der Blick über den Eisernen Vorhang in die Tschechoslowakei beispielsweise, wo ich anhand meiner Familiengeschichte ein wenig versuche zu ergründen, was die Eigenschaften dieser Art des gesellschaftlichen Zusammenlebens waren, die wir eben nicht wollen. Ich habe damals als Kind kaum Freiheit, Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit, Liberalismus und so weiter buchstabieren können und natürlich nicht gewusst, was solche abstrakten Begrifflichkeiten sind. Aber der Besuch bei der Verwandtschaft in der Tschechoslowakei hinter dem Eisernen Vorhang jenseits der Systemgrenze war für mich politische Bildung ohne eine Unterrichtsstunde.
Da setzt ja meine nächste Frage an. Viele gesellschaftliche Konflikte entstehen aus unterschiedlich historischen Narrativen. Und was braucht es, damit Erinnerung zu einem verbindenden und nicht spaltenden Element wird?
Naja, die Antwort, glaube ich, ist relativ einfach. Bildung, Bildung, Bildung. Es kann nur sein, dass wir sozusagen die Geschichte mit ihren Fakten und einer richtigen Erzählung jungen Menschen transportieren, damit sie Klarheit darüber haben, wo etwas allenfalls aus dem Ruder laufen kann. Das ist nur über Bildung vermittelbar. Es bleiben dann ein paar Streitpositionen über. Bis heute sozusagen gibt es begriffliche Debatten darüber, wie die Dollfuss-Schuschnigg-Diktatur genau zu bezeichnen ist und so weiter. Halte ich aber jetzt für das Gros der Menschen, ob sie sozusagen gespalten sind durch ein unterschiedliches Geschichtsbild oder nicht, für vernachlässigbar.
Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung, welche Rolle spielt der Journalismus dabei, eine demokratische Debattenkultur lebendig zu halten?
Eine funktionierende Öffentlichkeit ist Voraussetzung für Demokratie. Sie funktioniert ohne eine solche Öffentlichkeit nicht. Das ist schon mal nicht ganz so leicht zu verstehen, weil es ein sehr abstrakter Gedanke ist. Aber meine wichtigste Botschaft, was Demokratie ausmacht, ist immer die, dass ich sage, es geht nicht darum, wählen zu können. Es geht darum, jemanden abwählen zu können. Es geht darum, dass man Leute, die in einer Machtposition sind, und damit meine ich vom Bürgermeister angefangen oder von einem Gemeinderatsmitglied angefangen, bis auf Bundesebene oder darüber hinaus, jene Personen auch abwählen zu können. Und das auf friedlichen Wege. Das macht Demokratie aus, weil wir wissen, Wahlen gibt es in Russland auch, aber mit Demokratie hat das natürlich nichts zu tun. Es geht also um die Möglichkeit, abwählen zu können. Auf friedlichen Wege, ohne dass jemand den sprichwörtlichen Dolch im Rücken haben muss, wobei der war gar nicht so sprichwörtlich in der sozusagen undemokratischen Spätzeit der römischen Kaiserzeit, da war das die häufigste Todesursache für die Kaiser. Aber auch ein Diktator wie Wladimir Putin weiß, würde er abgewählt werden, könnte er nicht mehr weiterleben in dieser Gesellschaft. Höchstens im Exil allenfalls, ja, aber nicht in dieser Gesellschaft. Und dieser Wechsel von Gruppen, die an der Macht sind, machen Demokratie aus. Und wie kommt es zu einem solchen Wechsel? Ich muss wissen, warum ich jemanden doch in dieser Position halten will oder eben abwählen möchte. Und das geht nur durch eine funktionierende Öffentlichkeit, in der Fakten transportiert werden, in der so manche Ungeheuerlichkeiten veröffentlicht werden und wir uns ein Bild darüber machen können und dann die eigene Entscheidung treffen können.
Und was würden Sie jungen Menschen sagen, die ihre Informationen vorwiegend aus den sozialen Medien beziehen und sich heute schwer tun, zwischen echten Informationen bzw. Desinformationen zu unterscheiden?
Ich glaube, da hilft nicht viel, wenn ich was sage. Es ist auch das wieder eine Bildungsfrage. Medienbildung ist deswegen heute umso wichtiger, als es einfach nicht nur viel mehr Medien gibt, als das je in der Menschheitsgeschichte der Fall war, über die wir zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jeder Lebenssituation Informationen bekommen, sondern dass es eben auch noch leichter ist als je zuvor, ganz schnell alle möglichen Verfälschungen und Fälschungen und Unwahrheiten zu transportieren. Insofern braucht es Medienbildung und man muss wissen, welches die richtigen Quellen sind. Es geht nicht darum, welches Medium es ist, ob das Radio, Fernsehen, Online, Social Media, was auch immer ist. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, welchen Quellen man vertrauen kann. Und das ist eben nur durch Bildung zu transportieren, das ist, glaube ich, nichts, wo man sagen kann, die Erfahrungen macht schon jeder im Internet.
Inwiefern verändert sich Ihr journalistischer Alltag durch die ständige Präsenz sozialer Medien?
Gar nicht.
Das Jahresthema der katholischen Männerbewegung lautet Friede und Versöhnung. In welchen historischen Augenblicken Österreichs sehen Sie eine gelungene und nachhaltige und einen wirksamen Prozess der Versöhnung?
Naja, nachdem mein Buch Augenblicke der Republik 1945 einsetzt und die letzten 80 Jahre der Republik oder alle 80 Jahre der Zweiten Republik beleuchtet und ich immer versuche, so von jedem Ereignis, das mir wichtig erschien, von jedem Augenblick, von dem es auch ein gutes Foto gibt, den Bogen bis in die Gegenwart zu spannen, ist es natürlich klar, dass ein wesentlicher Moment dieses Jahr 45 war, als es unsere Gesellschaft geschafft hat, wieder zueinander zu finden und etwas aufzubauen, was, glaube ich, doch als Erfolgsgeschichte zu betrachten ist. Bei aller Kritik, die wir jetzt allenthalben hören und die uns natürlich noch einmal ein Stück wirkmächtiger erscheint, weil sie, wir haben es zuvor besprochen, auf so vielen Kanälen daherkommt. Aber die Spaltung der Gesellschaft in Verfolger und Verfolgte, in Sympathisanten und Gegner, die war wohl nie tiefgreifender als bis 45. Jetzt kann man sagen, die Gegner waren vielleicht nur mit der Lupe auszunehmen. Und trotzdem hat es ohne Zweifel viele Verletzungen und Kränkungen gegeben bei der Mehrheitsgesellschaft, die das überlebt hat. Jetzt sprechen wir noch gar nicht von den tatsächlichen Opfergruppen, bei denen es um Leben und Tod gegangen ist. Aber diese Mehrheitsgesellschaft schon hatte die Aufgabe, wieder miteinander leben zu müssen. Und ich glaube, es ist interessanterweise bis zu einem gewissen Grad in der unmittelbaren Nachkriegszeit dadurch gelungen, dass man gesagt hat, wir haben jetzt diesen Willen und wollen vor der Hand einmal noch nicht sofort mit der Aufarbeitung starten. Das Verdrängen und Verschweigen, das vielfach und manchmal auch zu Recht kritisiert wurde, war, glaube ich, konstitutiv dafür, dass das gelingt. Bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einer gewissen Zeit, dann ist es schon wichtig, dass man den Dingen auf den Grund geht und der Geschichte nachgeht. Aber da sind wir wieder bei dem zuvor angeschnittenen Punkt. Und es ist wichtig, dass da alle mitgehen können, dass es soweit eine Aufarbeitung ist, die natürlich faktenbasiert ist, aber wo wir zumindest einen Großteil der Gesellschaft mitnehmen können, der das nicht nur als Fakten betrachtet, sondern auch die Erkenntnis hat, warum was damals wie passiert ist. Das, glaube ich, ist auch in einem Nachklang vielfach zu Recht kritisiert als verspätet, aber doch gelungen.
Und wie kann der Journalismus den demokratischen Dialog fördern und die Tendenz zur Spaltung bzw. Polarisierung in unserer Gesellschaft entgegenwirken?
Das kann man nur sehr schwer, weil wenn es publizitätswirksame Gegenbewegungen gibt, und die gibt es, dann ist, um Sigmund Freud zu paraphrasieren, die Stimme des Intellekts immer die leise. Es ist schwierig, wenn man Fakten einer Erzählung entgegensetzt, von der viele Menschen wissen, dass es gar nicht darum geht, ob man Fakten erzählt. Also die entgegenzuhalten, ist oft ein schwaches Argument. Und insofern kann das Journalismus nicht zur Gänze leisten. Es muss, der nächste banale Satz ist vielleicht der, dass Demokratie Demokraten braucht. Und wenn es die nicht gibt, hilft auch der Journalismus nichts. Insofern bedarf es sozusagen des Willens, Dinge zu erkennen, wie sie draußen in der Welt vor sich gehen. Und das kann dann vielleicht ein Stück weit dazu beitragen.
Wie bzw. wo beginnt für Sie der Beitrag jeder Einzelnen von uns für Frieden und Versöhnung in unserer Gesellschaft?
Naja, das ist jetzt vielleicht auch eine sehr erwartbare Antwort, aber natürlich beginnt der damit, wie man selbst im unmittelbaren Bereich der eigenen Beziehungen, die man am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Einkaufen, beim Arzt, im Sportverein, wo auch immer hat, wie man die gestaltet und welche Toleranz man da an den Tag legt. Und zu diesem Begriff, weil ich ihn gerade verwende, gilt es einen Gedanken zu sagen. Toleranz heißt ja nicht, dass man etwas sein lässt, für das man sowieso ist. Das halten aber viele für Toleranz, wie ich zunehmend merke. Toleranz ist ja eigentlich das, dass ich gegen was bin, was mir wirklich zuwider ist und es trotzdem akzeptiere. Das ist sowohl im Bereich der Liberalen, der Links- oder Konservativliberalen nicht mehr so klar und auf der anderen Seite der weiter rechts stehenden Leute noch weniger, bin ich der Meinung. Diese fehlende, vordergründige Toleranz für etwas, wogegen ich wirklich bin, ja, die leidet im Moment ein Stück weit.
Gibt es eine Botschaft, die Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten, wenn es um Erinnerung, Wahrheit und Versöhnung geht?
Also wenn es um Erinnerung geht und Dinge, die schon passiert sind und die dadurch irreversibel sind, weil sie unsere Gesellschaft oder nur unser eigenes Leben geprägt haben, dann gibt's nur, glaube ich, die Möglichkeit, dass man es integriert ins eigene Leben, in die eigene Geschichte, in die Geschichte der eigenen Gesellschaft und sagt, wie geht man jetzt damit um? Das ist nie besonders leicht, weil man dadurch Fehlverhalten vielleicht bei sich selbst oder bei wem anderen feststellen muss und auch aussprechen muss. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, um mit allem, was geschehen ist, umzugehen. Man kann ja damit beginnen, es zu üben bei den einfacheren Dingen und den einfacheren Vergehen, die man bei anderen oder sich selbst feststellt.
Herr Leitner, sehr spannende Antworten. Zum Abschluss noch zwei humoristische Fragen. In Ihrer Laufbahn gibt es ja viele Live-Situationen. Gab es einen Studiomoment, bei dem Sie im Nachhinein selber lachen mussten?
Ach, das ist, glaube ich, sehr oft der Fall, dass sich Dinge in ihrer Tragik aufgrund der Befassung damit, der Professionellen, die man den ganzen Tag über hat, in eine Komik wenden, die natürlich nicht angebracht ist zu veröffentlichen, aber die mich dann manchmal lachen lassen und die Schwere der Ereignisse dann dadurch wieder ein Stück schwindet. Immerhin habe ich ja zum allergrößten Teil mit schlechten Nachrichten zu tun, die zu vermitteln sind.
Viele Menschen sehen Nachrichten als sehr ernste Angelegenheiten. Wo darf für Sie im Journalismus der Humor seinen Platz haben, ohne die Ernsthaftigkeit zu verlieren?
Der Humor, wüsste ich jetzt gar nicht, wo der hingehört, aber die Dinge in vielen Bereichen nicht allzu ernst zu nehmen, weil sie dann doch, wie ich meine, zu einem großen Prozentsatz nicht so wichtig sind, dass sie über Wohl und Weh von uns allen und als Gesellschaft gleich entscheiden. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Also vor allem die eigene Annäherung nicht allzu ernst zu nehmen und damit sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, ist schon eine ganz gute Grundlage, um dann am Ende eine erwachsen ernste, um es zu verdoppeln, vernünftige Betrachtungsweise der Welt zu haben.
Herr Leitner, danke für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
Sehr gern, danke vielmals.
Geschichte ist nicht verstaubt, sie lebt in der Entscheidung, die wir heute treffen. Unser Gespräch mit Magister Tarek Leitner hat gezeigt, dass Demokratie, Vertrauen und Versöhnung keine Selbstverständlichkeit sind, sondern tägliche Arbeit. Wer sich erinnert, gestaltet Zukunft. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was Mann bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.